Ja, danke für dieses Lied. Es ist ja eine großartige Liebeserklärung Gott gegenüber. Passt eigentlich gut in die Szene der heutigen Predigt. Da ist der Morgen da, nach Ostern, am See Genezareth. Sonne ist gerade aufgegangen. Und die Jünger sind beim Brunch mit ihrem Herrn. Ein Holzkohlenfeuer, der Grill ist an, frisch gefangene Fische, Brot dabei. 5 Brote und 2 Fische sind es diesmal nicht, denn Petrus hatte einen Riesenfischzug gemacht. 153 Fische. Interessant, dass diese Zahl im Johannesevangelium extra erwähnt wird. So ist der Auferstandene mit seinen Jüngern zusammen. Simon Petrus ist auch dabei. Wieder war dieser große Fang gemacht worden. Eine richtig friedliche Szene dieser Nähe bei Jesus. Was für ein Kontrast zu den schrecklichen Ereignissen der vergangenen Tage. Festnahme, Verhör, Folter, Hinrichtung, Tod. Und bei den Jüngern Verleugnung, Loyalitätskonflikte, Flucht und Angst. Dann die Grablegung in aller Eile. Und schließlich, kaum zu glauben, aber wahr, das leere Grab. Und der Auferstandene plötzlich und unerwartet und doch versprochen bei ihnen. Doch über dieser friedlichen Szene am Morgen am See liegt ein dunkler Schatten. Das Gefühl des Versagens an entscheidenden Stellen. Die Erinnerung an die Verleugnung, den kenne ich nicht. Ich bin keiner von seinen Leuten. Und schließlich auch die Flucht. In diesen dunklen Schatten hinein ergreift Jesus das Wort. Und stellt 3-mal diese Frage an Simon, den Sohn des Johannes. Liebst du mich? Und er gibt 3-mal den Auftrag an Simon, den Sohn des Johannes. Dann hüte meine Schafe. Und am Ende, so haben wir es in der Textlesung eben auch gehört, die Aufforderung an Simon, folge mir nach. Die kommt uns bekannt vor. Folge mir nach. Denn das stand am Anfang des Dienstes oder der Berufung des Petrus. Ob hier etwas zurück an den Anfang kommt, den Anfang der Geschichte eines Lebens mit Jesus, folge mir nach. Offensichtlich liegt am Ende Anfang und Beginn, wenn es um ein Leben mit Jesus geht. Folge mir nach. Doch bevor das geschieht, gilt es erstmal Beziehungen zu klären. Daher die intime Frage, liebst du mich? Frage, die man eigentlich viel zu selten stellt. Wann stellen wir die Frage? Und wem stellen wir diese Frage? Wir stellen sie dann, wenn es um Klarheit in Beziehungen geht. Eine sensible Frage, die immerhin 2 Antwortmöglichkeiten bietet. Liebst du mich? Ich kann sagen ja oder ich kann auch sagen nein. Das geht ja bis ins Trauversprechen hinein. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Wenn wir eine kirchliche Trauung erleben, wird zum Ja-Wort zunächst der Mann gefragt. Mich haben einige schon darauf angesprochen, das sei doch unhöflich. Man müsste doch erst die Frau fragen. Ladies first. Es ist doch respektlos, erst den Mann zu fragen, ob er seiner Frau treu sein will bis in den Tod und dann Ja sagt. Woher kommt das eigentlich? Eigentlich rettet es die Ehre der Frau, wenn der Mann erst mal Ja sagt, dann die Frau gefragt wird und er nicht sagt. Dann ist der Mann blamiert und nicht die Frau. Umgekehrt wäre es viel schwieriger. Liebst du mich? Wem stellen wir diese Frage? Oder wer stellt sich diese Frage? Also ich weiß, die Frage stellt man irgendwann, wenn man schon längst spürt, wenn man verliebt ist. Oder auch wenn es um Verlobung geht. Oder in der Hochzeit wird das gefragt. Liebst du mich? Verheiratete fragen sich das immer wieder mal, auch wenn eine Ehe etwas älter wird und so ein bisschen Patina ansetzt. Oder man fragt, liebst du mich in Freundschaften? In Familien. Zwischen Eltern und Kindern kann es auch mal diese Frage geben. Papa, hast du mich lieb? Oder ich frage, hast du mich lieb, meine Tochter? Auch in einer Gemeinde darf man diese Frage stellen. Und zwischen Gott und Mensch spielt diese Frage immer wieder eine Rolle. Und so wird Simon Petrus gefragt, liebst du mich? Und es fällt auf, wie Jesus seinen Jünger anredet. interessant, dass auf einmal in der Anrede ein anderer Name steht. Da steht nicht mehr von Petrus. Da heißt es Simon, Sohn des Johannes. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb. Petrus, dieser starke Fels, der gerade noch die Initiative ergriffen hat, rauszufahren und zu fischen und zunächst nichts gefischt hat, dann aber in Jesu Auftrag nochmal rausfuhr, um zu fischen, der tritt zurück. Da ist nicht mehr der Starke da vorne. Petrus, auf den Jesus seine Gemeinde baut und Jesus auch diesen Auftrag explizit erteilt, der tritt hier zurück an dieser Stelle. Stattdessen tritt Simon, der Sohn des Johannes, vor. Also ein Mensch mit einer Biografie, einer Geschichte, ein echter Mensch, also kein Heiliger, einer mit Erfolgen und mit Versagen. Einer, der am Anfang seines Weges mit Jesus diese Aufforderung hörte, folge mir nach, und auch am Ende dieser Frage, liebst du mich, und der Beauftragung dann auch gesagt bekommt, folge mir nach. Erstaunlich, wie sich Dinge wiederholen. Jesus fragt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ist das eigentlich eine Provokation oder eine Handreichung oder ein Test? Wie ist diese Frage zu hören? Und wer fragt hier wen? Mein Eindruck, ich bin oft in der umgekehrten Situation. Ich bin es, der fragt, Jesus, liebst du mich? Ich bin es vielmehr, der fragt, Jesus, liebst du mich? Liebst du mich trotz meiner Schuld, trotz meinem Versagen, trotz meiner Unzulänglichkeit? Liebst du mich, wenn ich immer wieder dieselben Verhaltensweisen zeige, wenn ich immer wieder in dieselbe Falle tappe? Liebst du mich in der Zerrissenheit zwischen den Ansprüchen, die ich an mich selber habe und die andere an mich haben? Und dann erwarte ich diese Antwort von Jesus, der dann zu mir spricht, ja, ich liebe dich. Diese Antwort höre ich gern. Ich könnte auch fragen, Jesus, liebst du mich? Dann lass es mir immer gut gehen. Schenk mir ein Leben ohne Probleme und Sorgen als Beweis deiner Liebe. Löse du alle meine Probleme, bewahre mich vor Verletzungen. Und lass mich nicht zu spüren bekommen, welche Macht das Böse haben kann. Meine eigene Sünde oder auch die Sünde anderer, wenn sich das auswirkt. Ich kann auch fragen, Jesus, liebst du mich? Dann zeig mir doch endlich die Macht deiner Liebe. Denn wenn ich auch gleich nichts spüre von deiner Macht, wie soll ich wissen, dass du mich liebst? Wie soll ich erkennen, ob es dich wirklich gibt? Wie kann unsere Beziehung mehr sein als irgendein netter Gedanke oder eine Philosophie zum Leben? Jesus, liebst du mich? Oder kann es sein, dass ich mich geirrt habe, dass ich mich in dir, nicht in dich, verliebt habe? Doch die Fragerichtung im Bibeltext ist ja eigentlich eine andere. Darauf möchte ich zurückkommen. Jesus fragt den Simon, den Sohn des Johannes, liebst du mich? Welche Antwort würden wir Jesus eigentlich geben, wenn er uns fragt, liebst du mich? Ich glaube, mancher ist sehr schnell mit seiner Antwort. Man weiß das ja. Dann kann man auch christlich korrekt antworten und gemeintlich angepasst findet man die Worte. Man ist ja gut erzogen und auch biblisch, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Petrus sagt das. Eh klar, was für eine Frage eigentlich. Und außerdem, mein Wort drauf. Ich will niemals ohne dich leben und ich will immer mehr von dir. Es gibt Menschen, die immer eine gute und richtige Antwort geben können. Ich gehöre auch dazu, wenn Jesus nach ihrer Liebe fragt. Und es gibt andere, auch da gehöre ich dazu, die sich in Situationen befinden, die nicht so leicht von den Lippen die Worte kommen lassen, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus geht in seiner Frage sogar noch weiter. Er fragt nicht nur, liebst du mich, sondern er fordert einen Vergleich heraus. Er sagt, liebst du mich mehr als die anderen hier? Liebst du mich mehr als die anderen hier? Darf ich mich eigentlich mit meiner Liebe zu Jesus mit anderen vergleichen? Was tut Jesus mir hier an, wenn er solch eine Frage stellt? Vielleicht ist das die Vorbereitung dieses alten kirchlichen Witzes, der immer wieder erzählt wird. Ein Mensch ist gestorben, kommt in den Himmel, bekommt eine Führung durchs Himmelreich, bekommt alle Abteilungen gezeigt. Der Raum mit den schönen Kerzen, dem Weihrauch, den lateinischen Gesängen. Da sind die Bilder der Heiligen, der Himmel der Katholiken. Der nächste Raum, man hört die schweren, gewichtigen Worte aus der Lutherbibel. Und die Gemeinde stimmt ein, ein feste Burg ist unser Gott. Abteilung Lutheraner. Und dann heißt es ganz leise sein. Da ist noch ein Raum. Nicht stören. Das sind die Baptisten, die glauben, sie sind da allein im Himmel. So viel zu den Vergleichen. Vielleicht fängt es hier an. Liebst du mich mehr als die anderen hier? Ist der Vergleich eigentlich statthaft? Ich glaube, dieser Vergleich ist Realität. Der findet statt. Unter Christen, unter Brüdern und Schwestern. Das passt. Man fragt nach, ist der andere wirklich so fromm? Ist der wirklich Christ? Oder glaubt er richtig? Oder habe ich Zweifel an dessen wahren Absichten? Wie ist das mit den Werken, die der bringt? Oder den Früchten des Geistes, je nachdem, wo man sich gerade bewegt? Der Vergleich untereinander geschieht, es findet statt. Und Jesus fragt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als alle anderen hier? Interessant ist, wie Simon, der Sohn des Johannes, antwortet. Er vergleicht nämlich nicht. Er lässt sich auf diesen Vergleich nicht ein. Er könnte ja ohne weiteres sagen, ja Herr, ich liebe dich mehr als die anderen hier. Kann damit wieder etwas gut machen. Interessant ist, dass er sagt, ja Herr, Du weißt, dass ich dich lieb habe. Vielleicht reicht das aus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Vielleicht hat Simon sich verändert im Laufe seines Glaubenslebens. Ist das noch der Simon Petrus, wie wir ihn kennen? Noch kurz zuvor strotzte er vor Selbstbewusstsein. Starke Glaubenssätze bis hin zum Petrusbekenntnis. Da war die tatkräftige, gewaltige Liebe zu Jesus, die sogar zum Schwert greifen ließ. Und jedes Wagnis einging. Petrus, ein starker Typ, der auch als der Herr auferstanden ist, aber noch nicht bei den Jüngern erschienen war, sagt, komm Leute, weiter geht's, wir fahren jetzt raus fischen. Leider erfolglos, bis Jesus dann den Auftrag gab. Aber eigentlich ein starker Typ, den nichts umhaut und auf dem man bauen kann. Schließlich heißt er Petrus, der Fels. Doch jetzt eine Antwort, nicht in eigener Stärke. Nicht in eigener Überlegenheit und im eigenen Ich begründet, nein, anders. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Die Stärke und die Liebe des Simon an dieser Stelle begründet sich nicht in seinem Ich, sondern im Du. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Aus eigener Kraft schaffe ich das nicht, nur mit deiner Hilfe. Aufgrund deiner Liebe kann ich wirklich lieben, Jesus. Und ich kann und will mich nicht länger vergleichen. Brauche das nicht. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist wie ein neues Selbstbild und auch ein Glaubensbekenntnis. Im Wissen um den Auftrag, folge mir nach. Und dann geht's diesen Weg des Glaubens. Mit den hellen Seiten, den Höhepunkten und auch Erfolgserlebnissen, die man mit Jesus teilt. Mit den Sicherheiten, die Jesus gibt und gleichzeitig mit den dunklen Seiten und all den Zweifeln, die einen dann auch ergreifen können. Der Glaube und das Bekenntnis zu Jesus gewinnt dann an Tiefe, wenn es Höhenflüge und Abgründe gibt. Und der Glaube, wenn er gelebt wird, erschöpft sich nicht in biblischen Formeln und Aussagen und Richtigkeiten, sondern er findet Halt in der Stärke, die Jesus selbst verleiht. Du, Herr, weißt, dass ich dich lieb habe. Dieses Liebesbekenntnis zu Jesus ist übrigens kein Lippenbekenntnis. Dabei bleibt es nicht. Den Worten der Liebe sollen Taten folgen. Und dann gibt es einen Auftrag der Liebe, erteilt durch Jesus selbst, nicht aus eigener Macht ergriffen. Hüte meine Schafe oder hüte meine Lämmer, sagt Jesus. Ich glaube, dass in der Liebe zu Jesus und im Liebesbekenntnis zu Jesus auch die Bereitschaft zum Auftrag und zur Verantwortung liegt. Vorausgesetzt, es geschieht diese Frage, liebst du mich? Und ich finde eine Antwort. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Diese Liebe wird dann im Auftrag ganz konkret. Sorge für meine Lämmer, sagt Jesus. Ich glaube, das ist ein Auftrag an Menschen, die Jesus lieben und auch die Menschen lieben. Und Jesus selbst weiß darum. Das heißt, für Menschen da sein, auch in deren Licht und Schatten, weil man um die eigenen Schatten und auch die eigenen Lichtmomente weiß. Sorge für meine Lämmer heißt, der Schuld und dem Versagen begegnen können und das aushalten, was andere betrifft, aber was auch die eigene Person betrifft. Und wissen, dass es seine Lämmer sind und nicht meine. Dass die Gemeinde Jesu nur einen Herrn hat. Der Auftrag, Sorge für meine Lämmer, heißt zur Liebe befähigt sein und auch dazu ausgerüstet werden. Denn Jesus erteilt keinen Auftrag, ohne die Möglichkeiten dazu zu geben und das zu unterstützen. Das ist immerhin sein Auftrag und seine Lämmer. Dazu gehört es auch, in der Liebe zu bleiben, auch wenn Situationen das nicht immer leicht machen. Das heißt auch, hinterfragt zu werden, ob die Liebe zu Jesus und dem Menschen echt ist und zum Dienst beauftragt zu sein, der in der Liebe zu Jesus und seiner Gemeinde geschieht. Jesus fragt dreimal, hast du mich lieb? Offensichtlich meint das ernst. Was will Jesus eigentlich mit dieser dreimaligen Frage bewirken? So wie ich es verstehe und lese, will Jesus nicht in irgendeiner Vergangenheit des Petrus herumwühlen. Er möchte nicht das Versagen und die Lieblosigkeit in diesem Jüngerkreis statuieren am Beispiel des Petrus. Er möchte keinen Menschen bloßstellen, sondern er möchte dem Petrus zu einer tiefen Glaubenserfahrung verhelfen. Er soll diese Glaubenserfahrung machen. Dass es durchaus den Schmerz der Erinnerung gibt, aber heilsam sein kann und reinigend sich dem zu stellen. Dass es einen Stolz gibt, den Petrus in sich trägt, der aber zerbricht und ein Ja zum eigenen Versagen möglich ist. Und dass Vergebung eine neue Chance ist, Ja zu sagen zu Jesus. Und als Folge der vielleicht Lieblosigkeit ein anderer zu werden, neu zu lieben. Petrus sagt schließlich bei der dritten Frage, wo er sehr traurig wird, Herr, du weißt doch alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe. Herr, du weißt doch alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe. Ich muss mich nicht auf meine eigene Glaubensstärke berufen. Ich muss mich auch nicht auf das eigene richtige Petrusbekenntnis berufen, was ich irgendwann mal gesprochen habe. Sondern ich darf von mir wegsehen, auf Jesus schauen. Und Jesus einfach Herr sein lassen. Jesus einfach Herr sein lassen. Herr, du weißt doch alles. Und darin steckt die Sehnsucht, auch selbst geliebt zu werden. Von dir, Jesus, und von den Menschen. Und die Sehnsucht, auch selbst lieben zu können. Dich, Jesus, und die Menschen. Und dann die erlösenden Worte zu sprechen. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagt Jesus nur noch wenige Worte. Folge mir nach, denn am Ende liegen Anfang und Beginn. Amen.